Ja, ihr Lieben, das Predigtthema lautet die Folgen falscher Verehrung. Und wir schreiten fort und sind ja in der Predigtreihe oder wir richten uns ja nach dem Buch Der Versprochene. Ich weiß nicht, wer von euch eigentlich zu Hause immer noch liest. Seid ihr immer noch dabei mit dem Buch oder einige ja? Sehr gut. Also ich ermutige euch, wieder einzusteigen. Heute sind wir sozusagen im Kapitel 9. Ja, und wenn ihr vielleicht nochmal zurücklest und dann ab Kapitel 9 jetzt weiter, 5 Kapitel gibt es noch im Buch, da möchten wir herzlich ermutigen, um einfach zu verstehen, wer ist der Versprochene? Wer ist der, der von den ersten Seiten der Bibel an versprochen wurde? Ich meine, die Antwort wissen wir inzwischen, aber es ist wirklich schön, diesen roten Faden in der Bibel zu entdecken. Und heute kommen wir an eine Weggabelung, die im Volk Israel schon länger vorherrscht, sich immer wieder neu entscheiden zu müssen, wer ist Gott für mich? Mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Das Volk ist ja schon aus Ägypten herausgezogen worden, herausgeführt worden, auf mächtige Art und Weise. Dann gab es die Zeit der Richter, wo Gott immer wieder einschreiten musste, weil das Volk immer wieder sagte, ach Gott, ich brauche ich nicht. Und dann wieder doch, also immer wieder das Rad, Buße, Wiederkehr und wieder Abfall. Nach und nach. Und dann waren wir ja in der letzten Bibelstunde schon in der Zeit von König David, wo das Volk sich einen König wünschte, wo Gott seine Theokratie abgab in eine Königsherrschaft. Ja, eigentlich hatte Gott ja geherrscht, eigentlich wollte Gott König sein, aber das Volk wünschte sich einen König. Und in der Zeit ist nun das Volk schon, die Reichsteilung hat stattgefunden. Ja, da sind leider menschlich wieder Dinge schiefgelaufen. Der Mensch hat sich seinen Weg gedacht und Gott hat das Volk geteilt. Ja, die Reichsteilung in Nord- und Südreich. Und so kommen nach und nach Könige auf, Könige, die eingesetzt werden. Und vor allem im Nordreich waren es immer Könige, die sich nicht um Gott und sein Wort gekümmert hatten. In den Bibelstunden haben wir uns ja die Könige des Südreiches angeschaut. Ja, da könnt ihr gerne nochmal in die Bibelstunden schauen, wer das nicht verfolgt hatte. Wertvoll zu sehen, dass es immer wieder Menschen und Männer gab, die zurückgekehrt sind. Diese ganzen Umstände gesehen haben, aber zurückgekehrt sind, wenn man so will, zurück zum Wort. Zurück zur Gesetzgebung Gottes. Aber leider gab es immer wieder Männer, die sagten, Gott und sein Wort interessiert nicht. Und so stehen auch wir immer in dieser Herausforderung, wer ist Gott wirklich in meinem Leben? Auch wenn er sich vielleicht schon offenbart hat. Und so hat das Volk es ja erlebt, das Volk Israel, Gott hat sich gezeigt. Aber immer wieder diese Weggabelung, gehe ich weiter mit Gott oder entscheide ich mich für eigene Wege? Und wie der Titel es schon andeutet, die Folgen falscher Verehrung, zeigt es uns, das Volk hat immer wieder anders entschieden. Und um in diese Geschichte heute besser reinzukommen, brauche ich jetzt einmal ungefähr 20 bis 40 Männer. Vielleicht alle Männer mal von da vorne, kommt mal bitte zu mir nach vorne. Alle Männer, die hier so da sind, die hier vorne. Ich brauche euch. Ist nichts Schwieriges, aber ich brauche euch. Kommt gerne mal zu mir. Viktor, du darfst einmal bei der Kanzel stehen bleiben. Dich ernenne ich jetzt zu einer anderen Person. Kommt, Jungs. Ich sage euch, was ihr machen müsst. Ist nicht schwierig. Okay? Wir brauchen jetzt einen Gegenpol. Viele Männer gegen diesen einen hier. Viktor muss leider gleich alleine kämpfen. Und so haben wir gleich eine Mannschaft von Männern. Vielen Dank. Die Mutigen. Ja, ihr könnt auch gern verteilen. Einige hinter euch, hinter die. So, angenommen, ich weiß nicht, vielleicht haben wir jetzt 20 Männer. Angenommen, wir haben jetzt hier 850 Männer stehen. 850 Männer gegen einen einzigen. Und ihr wollt Viktor überzeugen, die Tanne ist blau. Ja, ihr müsst Viktor jetzt klar machen, gemeinsam, die Tanne ist blau. Wie könnt ihr es machen? Ruft das mal, ruft ihm das mal richtig, dass das in sein Gehirn reingeht. Die Tanne ist blau, gemeinsam. 1, 2, 3.
Die Tanne ist blau.
Mehr.
Die Tanne ist blau.
Mehr, mehr, mehr. Und nochmal gemeinsam, macht das mal 10 Mal hintereinander. 1, 2, 3. Die Tanne ist blau.
Die Tanne ist Tanne ist blau, die Tanne ist blau, die Tanne ist blau, die Tanne ist blau.
Okay, danke. Wir merken, da rührt sich was. Ja? Die Männer wollen ihn überzeugen. Viktor, bist du überzeugt? Noch nicht ganz. Was müsst ihr machen, dass er euch glaubt? Ihr müsst Nachdruck verleihen. Tretet mal, wenn ihr das sagt. Ja, auf das Wort Tanne tretet ihr mal richtig auf den Boden. 1, 2, 3.
Die Tanne ist blau. Die Tanne ist blau.
Kinder, ihr dürft mitmachen.
Die Tanne ist blau. Die Tanne ist blau. Die Tanne ist blau. Die Tanne ist blau.
Okay, vielen Dank. Viktor ist jetzt überzeugt. Überzeugen. Ja, das heißt, ihr habt jetzt geschrien, angenommen, die schreien und wir müssen uns eigentlich die Ohren zuhalten. Jetzt fangen sie an zu treten, die ganze Erde fängt an zu beben und es reicht immer noch nicht. Ja, aber ihr wollt ihn überzeugen. Ihr müsst klar machen, die Tanne ist blau. Ja? Noch lauter. Was könntet ihr noch machen? Sie glauben nicht dran, das ist das Problem. Ja, schade. Ich dachte, ihr wärt überzeugt. Aber das Bild darf uns helfen. Ja, wir haben eine Menschenmasse, die versucht, einen gegen eine Person zu kämpfen. Vielen, vielen Dank. Aber wir stellen mal klar, die Tanne ist grün. Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Ja, wir könnten das weiterspielen, bis sie wirklich vielleicht so laut schreien, anfangen, ihre Kleider zu zerreißen, um Viktor deutlich zu machen, hallo, die Tanne ist blau. Nichts anderes erleben Menschen immer wieder. Wenn eine Masse etwas von etwas überzeugt ist, man muss es nur oft genug sagen, laut genug schreien, bis andere es glauben. Oder? Das ist heutzutage immer wieder auch in Medien, wo auch immer, man kann Menschen so stark manipulieren. Das Bild greife ich gleich wieder auf in einem anderen Zusammenhang. Es ging nicht darum, jemanden zu überzeugen, aber es wird gleich in unserer Geschichte darum gehen, einer gegen eine riesige Mannschaft. Und in die Zeit ist das Volk Israel gekommen. Sie haben sich mehr und mehr von Gott abgewandt. Der König, der herrscht, hat Gott abgeschrieben, um sich einem anderen Gott zuzuwenden. Seine Frau hat er sich aus einer heidnischen Gegend geholt und hat sie geheiratet und holt damit den Baalskult nach Israel. Der Baalskult ist schon aktiv in anderen Ortschaften und sie vermischen es nun mit der Gottesverehrung des Gottes Jahwes, ja, der sich in der Bibel gezeigt hat, im Alten Testament. Und da steht ein mutiger Prophet auf. Einer ist übrig geblieben, der an die Wahrheit festhält. Ja, wie so ein Viktor, der sich jetzt gegen eine Macht stellt, gegen eine Position und letztlich gegen diese Macht kämpft, um euch als Volk zu fragen, wem dient ihr eigentlich? Wem folgt ihr? Und das lesen wir gemeinsam in 1. Könige 18. 1. Könige 18 ab Vers 16. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen. Obadja, sein Diener, Ahab, der König. Und berichtete es ihm. Ahab aber kam Elia entgegen. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Er aber sprach, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt. Du den Baalen nachgefolgt bist. Und jetzt sagt Elia zu Ahab, wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel. Dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isabel essen. So sandte Ahab Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Vers 21. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm nach. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Ein König geht voran, ein König proklamiert, Baal ist unser Gott. Und sein Königreich richtet er danach aus, einer Gottheit namens Baal, anderen Gottheiten wie Aschera und so weiter, Dienst zu leisten, zu ehren. Ahab war auch der, der einen Altar für Baal aufgebaut hatte. Und somit wird der Baalskult real im Volk von Israel, im Nordreich. Bis dahin gab es diese offizielle Anbetung noch nicht, auch wenn Menschen schon, ich sag mal, mit anderen Göttern geliebäugelt haben. Aber Ahab macht es offiziell. Unsere neue Staatsreligion ist der Baalskult. Und das führt er ein. Mit der ganzen Tradition, die ihm bewusst ist aus den alten Testamenten, aus den Schriften, die sie hatten. Er entscheidet sich für den Baalskult. Und Gott schickt hier diesen Propheten Elia. Mitten in das Land, mitten in das Volk, den Gott dazu gebrauchen will, dem Volk deutlich zu machen, sich zu entscheiden. Wem wollt ihr eigentlich dienen? Wem schenkt ihr euer Vertrauen? Wem vertraut ihr euer Leben an? Und so vereinbart er das ja mit Ahab, wie wir es gelesen haben, dass sie sich alle treffen zur Versammlung, sozusagen zum Volksentscheid. Das Volk soll entscheiden, wer unser Gott ist, wer oder was die Religion unseres Landes ist. Und was Elia dem Volk hier deutlich macht und ihnen eigentlich stempelt, ist zu sagen, ihr habt ein geteiltes Herz. Auf der einen Seite vertraut ihr dem Gott Jahwe, auf der einen Seite glaubt ihr noch an die Wunderwerke, die er vollbracht hat. Auf der anderen Seite ist es aber so spannend, diesem neuen Gott zu dienen. Es mit einem neuen Gott zu versuchen, der neue Dinge bringt, der gewisse Vorzüge bietet, weil ich mich auf einmal sexuell ausleben kann, so wie ich will, weil er mir Reichtum verspricht, weil er mir und meinem Land Fruchtbarkeit verspricht. Und so sind sie hin und her gerissen und wenn man so will, sie stehen auf zwei Seiten. So heißt es hier, wie lange wollt ihr noch auf beiden Seiten hinken? Wie lange lebt ihr unentschieden? Entweder entscheidet ihr euch wirklich für Gott, für den Gott Jahwe, von dem wir all diese Verheißungen erhalten haben, von dem wir ja unser Wort haben, der uns führt, der uns geleitet hat, oder aber ihr entscheidet euch für Baal. Und so fordert er das Volk heraus zu entscheiden, aber sie sagen nichts. Die Entscheidung ist nicht reif. Und so sind auch wir heute immer wieder herausgefordert, zu entscheiden. Wem vertraue ich meine Lebensführung an? Wer oder was darf in mein Leben hineinsprechen? Wem vertraue ich meine Ewigkeit an? Ja, und heute ist der Markt sehr bunt geworden. Ja? Und wir leben in einem Land oder in einer Zeit der Optionen. Du darfst dich frei entscheiden. Option A, B, C, D und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten der Religionen, der Gottheiten, die dir alle was Gutes verheißen, die dir alle Glück verheißen, Frieden verheißen. Ja, und so sind wir heute in dieser westlichen Kultur herausgefordert, gerade wenn man mit Menschen aus der Schule, von der Arbeit, aus der Uni spricht. Und jeder sucht ja irgendwie Glück. Jeder sucht, glücklich zu sein. Jeder sucht Sicherheit. Und auch wohlgemeinte Christen sind heute herausgefordert. Vielleicht sogar du, wenn du sagst, ja, ich glaube gewissermaßen an Gott auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich ihm aber nicht gehorsam. Er ist mir ein bisschen zu streng. Ja, die biblischen Gebote, das ist nichts für mich. So eine Gottheit zu haben, das ist nett. Ein Gott der Liebe zu haben, das ist ganz nett. Aber ihm gehorsam zu sein, das brauche ich nicht. Ja, ich lese zwischendurch in der Bibel, aber gewisse Dinge kann man doch nicht mehr ernst nehmen. Das kann man doch nicht mehr so sagen, wie es da geschrieben steht. Also fängt man an, Dinge zu relativieren. Und auch da hinkt man dann zwischen diesen beiden Seiten. Ja, ich bin religiös, ich habe einen Gott, an den ich mich zwischendurch wende, aber eigentlich weiß ich es doch viel, viel besser, wie es mir gut geht. Ich gestalte mein Glück selbstbestimmt. Und so sind wir auch vielleicht als Kinder Gottes herausgefordert. Ja? Bin ich wirklich Gott ergeben, folge ich ihm oder suche ich mein eigenes Glück? Und so sind moderne Baalgötzen auch heute. Das Thema Sicherheit, ja, dass man sich so an Sicherheiten klammert, die man selber schafft, durch ein Haus, durch die Arbeitsstelle, durch Menschen, auf die man vertraut und gar nicht merkt, dass man Gott damit Unehre bereitet, dass man ihm gar nicht mehr vertraut. Dass man an seinen Wohlstand klammert, dass man Anerkennung sucht, dass man so danach bestrebt ist, von Menschen gesehen zu sein. Sich selbst zu verwirklichen, ja, sein eigenes Glück zu schmieden. Es gibt viele, viele weitere Götzen, die in unser Leben schleichen können, wo man immer wieder hin und her hinkt und nicht ganz entschieden ist, aber auch nicht irgendwie ganz losgelöst ist. Und die Grundsatzfrage des Evangeliums lautet nicht, bist du religiös oder hältst du dich an gewisse christliche Muster? Die Frage des Evangeliums ist, vertraust du Jesus? Ist dein Leben verankert in Jesus und seinem Wort? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen müssen. Die Frage damals lautete, Gott Jahwe oder der Gott Baal? Und so heißt es weiter in 1. Könige 18, Vers 22 lesen wir. Da sprach Elia zum Volk, also er hat ja auf diese Antwort gewartet, aber da kam keine. Da sprach er zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Also das Wort Herrn ist hier Jahwe. Als Prophet Jahwes. Die Propheten Baals sind 450 Mann. Ja, diese Situation, die wir gerade hatten. Viktor alleine gegen diesen Rest der Männer. Und es waren nicht nur 450 Mann, sondern noch diese 400 Propheten der Aschera. Und so heißt es ab Vers 23, so gebt uns nun zwei Jungstiere und lasst sie den einen Jungstier erwählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer daran legen. Ja, er fordert sie jetzt heraus für ein Brandopfer ohne Brand. Ja, erstmal das Opfer vorzubereiten, ein Stier, also ein Jungtier zu töten, zu schlachten, um es zu opfern, aber kein Feuer daran zu tun. Vers 23, zweite Hälfte, so will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das ist gut. Das ist gut. Das ist doch eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, welcher Gott ist real, welcher Gott ist lebendig. Ja, und so übergibt Elia die Entscheidung dem Volk, fordert aber diese Baalspropheten, Baalspriester heraus, ein Exempel zu statuieren. Es im echten Leben herauszuforschen, herauszufordern, ist euer Gott lebendig oder ist mein Gott lebendig? Ja, und so bauen sie eine Altarsstätte auf und bereiten dieses Opfer vor. Normal hat man ein Feuer dann angezündet, aber sie sagen, der Gott, der sein Opfer sozusagen selber anzündet, der ist der reale und lebendige Gott. Vers 25. Und Elia sprach zu dem Propheten Baals, er wählt euch einen Jungstier und bereitet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele. Und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den jungen Stier, den man ihnen gab, und bereiteten ihn zu. Und sie riefen den Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag. Und sprachen, Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, denn es ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach oder er ist beiseite gegangen oder ist auf Reisen oder er schläft vielleicht und wird dann aufwachen. Und so riefen sie laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Die Situation ist die, sie fangen an, dieses Opfer zu machen und sie fangen an, ihren Gott anzurufen. Baal, schenke Feuer, Baal, erhöre uns. Und Elia schaut sich das Ganze von der Seite an. Ja, wie wir gerade Viktor und diese Männer haben. Diese Männer, die schreien, sie rufen laut. Ja, es war jetzt kein Gegeneinander, wie ich es machte, aber diese Masse. Stellt euch vor, 850 Männer schreien nach Baal, schreien nach Erhörung. Und wo sie merken, Baal hört nicht, fangen sie an zu stampfen und zu trampeln und versuchen, dem ganzen Nachdruck zu verleihen. Ja, ich muss was tun. Und das ist das klassische Ding von Religion. Ich muss etwas leisten, damit ein Gott mir wohlgesonnen ist. Und so fangen sie an zu schreien und zu stampfen. Und es passiert nach und nach nichts. Schon seit stundenlang tut sich das Ganze. Ja, vom Morgen bis zum Mittag und selbst am Mittag ist noch keine Antwort da. Ja, und so ein Elia fängt sich sogar an, darüber lustig zu machen. Ja, er fängt an zu spotten. Ja, ihr vehement fragt ihr nach eurem Gott Baal, aber wo ist er denn? Ja, und so fragt er ganz spöttisch, vielleicht ist er ja beiseite gegangen und damit meint, vielleicht ist er ja gerade zur Toilette und kann euch nicht hören. Ja, vielleicht ist er auf Reisen, vielleicht hat er sich eine Airbnb-Wohnung genommen und kann euch deshalb nicht hören. Ja, und fängt sich an, darüber lustig zu machen, weil er weiß, mit wem er im Rücken kämpft. Auch wenn diese Masse an Männern da ist, die alle überzeugt sind, Baal ist der richtige Gott, Baal ist lebendig, hat er diesen Mut, dagegen anzustehen. Und das zeigt doch, wer mit ihm ist. Ja, ruft lauter, spottet er, ruft doch lauter. Und sie schreien, sie rufen lauter. Und sie gehen sogar so weit und sagen, ich mache mir Einschnitte, ich fange mich an zu ritzen. Ja, so haben sie ihren Körper aufgeritzt, um die Gottheit Baal zu überzeugen, dass er antwortet. Und das war ein Ritual der Baalskultur, dass man sich immer wieder geritzt hat, um ihm sozusagen Blutopfer zu bringen oder verschiedene Piercings hatte. Das kam aus dem Baalskult. Und so versuchen sie, Baal jetzt zu überzeugen. Und je mehr ich tue, je mehr ich leiste, bedeutet, Gott wird mir gut zu antworten. Gott wird mich anerkennen. Religion. Religiöses Verhalten. Ich leiste, ich tue, ich mache. Ich bin bereit, sogar mein Leben zu lassen, damit ich Gott irgendwie wohlgefällig bin. Und damit Gott sich hier, dieser Baalsgott, jetzt zeigt und Elia deutlich macht, er ist lebendig und der wahre Gott. Vers 29, nachdem schon das Blut herabfloss, Vers 29, als aber der Mittag vergangen war, ja, vom Morgen bis Mittag und schon ist die Mittagszeit rum, da heißt es, weissagten sie, bis es Zeit war, das Speiseopfer darzubringen. Das heißt, das Ganze pushen sie so stark, die Situation ist so aufgeheizt, alle schreien sie aus einem Mund. Und wenn man das in einem wahrscheinlich motorischen Rhythmus immer wieder tut, Stunde für Stunde, schreien sie vielleicht, Gott ist Baal, Baal Antwort, was auch immer sie genannt haben. Sie haben sich in eine Art Trance verwandelt. Die Situation ist so geistig aufgeheizt, dass sie gar nicht mehr bei sich sind. Das heißt hier, sie weissagten. Und das andere Wort meint, sie können prophetisch reden, also nicht mehr sich selbst, sondern sie sind in Trance. Sie sind schon in Ekstase. Bedeutet, sie haben gerade eine höchst, in Anführungszeichen, religiöse Erfahrung. Ja, sie haben scheinbar den Eindruck, nicht mehr bei sich zu sein. Gott selbst ist jetzt da. Aber wie heißt das Ende dieses Verses? Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch Aufhorchen. Sie sind religiös so aktiv. Sie haben sogar diese Ekstase-Erfahrung, aber nicht, weil Gott sie ihnen ermöglicht hat, sondern weil sie durch Psychologie da reingekommen sind. Und das geht. Das geht. Du kannst in einen Trance-Zustand kommen, du kannst in eine Art Ekstase kommen durch Technik. Okay, das hat nichts mit dem Heiligen Geist, das sage ich heute mal ganz deutlich. Trance hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, auch wenn man das in einigen christlichen Kreisen versucht zu verteidigen. Das heißt, Sie hier als Baalsanbeter sind in einer Art Trance- und Ekstase-Erfahrung gekommen und sind sich so sicher, Gott wird antworten. Nichts passiert. Und wenn wir das Bild von gerade haben, diese ganzen Männer sind so überzeugt und der alleinige Elia steht hier. Und das Bild macht so deutlich, auch wenn eine Masse überzeugt ist, die Wahrheit zu haben, bedeutet es noch lange nicht, dass es die Wahrheit ist. Wenn die Mehrheit in deiner Klasse glaubt, Gott ist nicht real, den Gott der Bibel, den gibt es nicht, heißt es noch lange nicht, dass sie recht haben. Die Mehrheit entscheidet nicht darüber, was wahr und unwahr ist. Sie haben alles Mögliche versucht zu unternehmen, aber der Gott, den Sie anrufen, antwortet nicht. Und nicht alles, was heute spirituell klingt, ist geistlich gesund. Nicht alles heutzutage, was auch christlich klingt, ist gesund. Nicht alles, was den Anschein hat, christlich zu sein, ist wirklich biblisch. Ja, und der Mainstream-Gedanke heute ist ja so, jeder hat seine Wahrheit. Hauptsache, du fühlst dich gut. Hauptsache, wir sind tolerant miteinander. Meine Wahrheit, deine Wahrheit. Ja, in der Sphäre sind wir heutzutage unterwegs, weil wir nicht mehr Wahrheit für wahr haben wollen. Weil wir selbst auch in unseren Medien und in Nachrichten erleben, Wahrheit ist nicht mehr Wahrheit. Ja, Wahrheit ist heutzutage relativ. Ja, für dich meint es so zu scheinen, für mich ist es was anderes. Und so kommen wir sogar dahin, dass wir ein Christentum leben, ich sag mal deutschlandweit, Glaube ohne Kreuz. Christentum ohne Jesus, ja? Kirche ohne Bibel. Entschuldigung, da kommen wir nicht weit. Ja, oder vermischen verschiedene religiöse Dinge, Buddhismus, Hinduismus mit dem Christentum so ein bisschen. Nein, Wahrheit bleibt Wahrheit, die Wahrheit Gottes bleibt bestehen. Und so zeigt die Situation hier mit den Baalspriestern, dass Gott nicht antwortet. Ihr Gott Baal antwortet nicht. So sehr du dich versuchst anzustrengen, so sehr du versuchst, es als Wahrheit zu proklamieren. Jesus macht deutlich, fremde Götter oder falsche Lehren, falsche Propheten erkennt man an ihren Früchten. Und so ist Elia ganz klar überzeugt, was da passiert, ist nicht von Gott, ist nicht einem biblischen Gott gleich. Und so sind auch wir herausgefordert, lebe ich das, was Gott sagt? Kann ich mein Leben, meine Lebensüberzeugungen anhand der Bibel prüfen und abgleichen? Denn Wahrheit ist nicht das, was sich gut anfühlt, sondern das, was Gott sagt. Dem unterordnen wir uns als Christen. Wahrheit ist das, was Gott sagt. Gott selbst ist Wahrheit. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so ist Elia jetzt in dieser Situation. Das Volk oder die Männer sind am Schreien. Das Volk beobachtet das Ganze. Und nun tritt er selbst in Erscheinung. Ja, den Baalspriestern hat er sich ja schon geäußert gegenüber. Und jetzt fängt er selber an zu sprechen. Ab Vers 30, lasst es uns lesen. Ab Vers 30, da trat Elia zum ganzen Volk. Da sprach Elia zum ganzen Volk. Tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Das heißt, da gab es schon einen Altar, der kaputt gemacht worden ist. Er baut ihn wieder auf. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Haus des Herrn ergangen war. Du sollst Israel heißen. Er erinnert das Volk, wo sie herkommen. Hier sind es keine 12 Stämme mehr, es sind nur noch 10. Aufgrund der Sünde hat Gott sie geteilt. 2 Reiche und 10 Reiche. Aber hier macht er nochmal deutlich, Leute, wir sind ein Volk. Wir sind alles ein Volk Israel gewesen. Gott hat uns herausgeführt und uns den Namen Israel gegeben. Vers 32. Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für 2 Kornmaß Aussaat. Prinzip so, dass man ungefähr 12 Kilogramm Getreide in diesen Graben schütten konnte oder aussehen konnte. Und er richtete das Holz zu und zerteilte den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sprach, füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Das Feueropfer ist vorbereitet, trockenes Holz und dieses Tier. Und jetzt sagt er, kippt da Krüge mit Wasser drauf. Und dann sagt er, tut es noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. 12 Krüge Wasser kippen sie dort drauf. Ich weiß nicht, wie viel Liter ein Krug fasste. Ich gehe mal von 10 Litern aus, so ein Eimer Wasser, wie wir den so kennen. Ja, 12 dieser Eimer, komplett. 120 Liter, einfach mal drauf. Und das Wasser lief um den Altar und auch in den, auch Entschuldigung, lief rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Ja, das ist so viel Wasser, das sie jetzt da drauf kippen, dass selbst der Graben, den er vorher dran, diesen kleinen Graben, den er gebuddelt hatte, auch voll mit Wasser steht. Das Verrückte ist, dass das Land an Wassermangel leidet. Eigentlich haben sie gar kein Wasser im Überfluss. Das heißt, Elia provoziert mächtig. Wir wissen nicht, woher er das Wasser bekommt. Angenommen, sie haben wirklich noch irgendwo eine Zisterne gefunden oder eine Quelle, was eher unwahrscheinlich ist. Wahrscheinlicher ist es vielleicht, dass jeder sein Vorratswasser abgeben musste. Dass die Männer Wasser gesammelt haben, gebt mal euer Wasser her, das füllen wir jetzt und das kippen wir jetzt einfach mal drauf. Das heißt, wir verschwenden es. Das macht Elia hier. Er sammelt 120 Liter Wasser in einer Situation der Wasserknappheit und gießt es einfach drauf. Denn er ist überzeugt, wenn ich meinen Gott anrufe, kann er auch dieses Wasser in Trockenheit verwandeln, um das Feuer zu entzünden. Es heißt weiter in Vers 36. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, und das ist jetzt sein Gebet, das ist jetzt seine Art, den Arm des Herrn zu bewegen. O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Ein schlichtes Gebet, oder? Ein ehrliches Gebet. Ein ehrliches Gebet nicht für sich, nicht für seine Ehre, ein ehrliches Gebet für das Volk. Ein Gebet in Demut, nicht in Hochmut. Ein Gebet mit dem Wunsch, dass das Volk wirklich versteht, wer Gott ist. Ein Gebet mit dem Wunsch, dass das Volk Gott erkennt, Gott erlebt. Nachdem er dieses schlichte Gebet abschließt, geschieht das Unglaubliche. Vers 38. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben. Im einen Moment. Als ob so ein Arm Gottes, so ein Wind Gottes kommt, alles wegreißt. Durch dieses Feuer. Ja, es verbrennt alles auf einen Schlag. Ein schlichtes Gebet, aber dieses mächtige Eingreifen Gottes. Vers 39, als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Wenn man so will, so einfach, aber so gewaltig, wie sich Gott hier zeigt. Dass nicht nur das Feuer angezündet wird, sondern dass Gottes Feuer alles entbrennt und Menschen einfach nur sehen, boah, das war Gottes Gewalt, das war der allmächtige Gott, der sich hier zeigt. Herausgefordert von einem Elia mit einem ehrlichen Herzen, einem Herz, das Gott liebt, einem Herz, das Gott dient, einem Herz, das Gottes Gebote hochhält und ein Herz, das den Wunsch hat, dem Volk deutlich zu machen, versteht doch, wer Gott ist. Und so offenbart sich Gott nicht den Menschen, damit sie beeindruckt sind, damit sie von Gott staunen, damit Gott gewaltig da scheint oder aussieht. Gott offenbart sich den Menschen damals, aber auch heute, damit Menschen umkehren, damit Menschen Vertrauen fassen können. Nicht, dass sie rein begeistert sind, das bringt dich nicht weiter. Gott offenbart sich immer wieder, auch heute, damit du verstehst, du kannst Gott vertrauen. Du kannst Gott vertrauen. Und das Volk hat es verstanden. Dieser eine Mann, der sich in den Riss stellt, zwischen diesen Baalspriestern und der ganzen Gesellschaft, um für Gott einzustehen, um mutig für sein Wort einzustehen, um deutlich zu machen, Gott ist der lebendige Herr. Und hier lesen wir ganz klar, das Volk versteht, Gott ist Herr. Jahwe ist Gott. Das sagen sie eigentlich. Ja, sie nennen ihn beim Namen, den sich ja Gott dem Mose offenbart hatte. Und so sagen sie, Jahwe ist Gott. Diese Situation zeigt so deutlich, Baal können wir nicht vertrauen. Baal ist nicht lebendig, Baal kann uns nichts bieten. Aber Gott selbst, Gott, der sich unseren Vorvätern im Volk Israel ja schon offenbart hat, der sich gezeigt hat, hat sich jetzt wieder bestätigt, er ist nachfolgewürdig. Ihm können wir vertrauen. Da wir uns ja in großen Schritten auf die Verheißung des Versprochenen bewegen. Das Volk wurde jetzt wieder zurückgeführt. Elias Dienst hat Frucht getragen. Was glaubt ihr, wie lange? Das Volk hat dieses Wunder erlebt. Das Volk hat verstanden, Gott existiert und Gott redet. Waren sie von da an für immer mit Gott verbunden und sind Gott nachgefolgt? Leider nicht. Es wäre so schön, hier jetzt einen Cut zu machen, um mit dieser Ermutigung nach Hause zu gehen. Aber das Volk Gottes kehrt wieder um. Gott hat sich ihm gezeigt, Gott hat sich dem Volk mächtig gezeigt. Aber letztlich juckt es dem Volk weiterhin nicht. Und sie kehren wieder ab. Der nächste König kommt und die nächsten Könige und sie führen das Volk noch weiter in die Götzenanbetung. Sie wenden sich wieder Götzen zu und das Volk Israel fällt vollkommen ab. Gott schickt zwar immer wieder Propheten, aber die Menschen bekehren sich nicht. In dem Titelbild lautete ja die Frage, gibt es Hoffnung? Ja, das Volk kehrt ab, das Volk wendet sich Gott ab, aber gibt es noch Hoffnung? Ja, es gibt Hoffnung und deswegen hat Gott immer wieder Propheten geschickt, damit das Volk umkehrt, damit das Volk wieder versteht, ich bin der einzig wahre Gott. Und so bleibt Gott gerecht, geduldig und barmherzig, so wie es in Jesaja heißt. aber nicht für immer. Denn Gott hat dem Volk ja schon viel, viel früher klargemacht, entweder gehst du den Weg des Segens oder du gehst den Weg des Fluches. Und das Volk hat sich immer für diesen Weg des Fluches entschieden. Und sie wussten laut Bibel, also laut Alten Testament, was daraus resultiert. Und die Propheten haben immer wieder gesagt, Leute, ihr seid auf dem falschen Weg, kehrt um, sonst wird Gott euch richten. Immer wieder Propheten, jahrelange Predigt, lange, lange Predigt der Wahrheit. Aber das Volk ignoriert es, sodass Gott seinem Gericht Raum gibt. Nicht, weil er situativ gerade zornig ist, wie wir es oft glauben, ja, wenn eine Sünde kommt und dann schlägt Gott direkt rein. Nein, Gott hat so lange dem Volk deutlich machen wollen, ihr seid auf dem falschen Weg, kehrt um. Diese Geschichte an Elia zeigt doch so deutlich, dass Gott sich den Menschen offenbaren möchte, damit sie der Wahrheit glauben, damit sie Rettung empfangen. Aber der Mensch entscheidet sich immer wieder für seinen Weg, der leichter erscheint, der mehr verspricht, der schöner aussieht. Und so schickt Gott das Gericht, in dem das Nordreich ins Exil kommt. Es wird von Feinden überlagert und abgeführt. Als ganze Nation wird sozusagen die Nation Israel aufgelöst. Und so landen sie in einer Gefangenschaft und erleben jahrelange Unterdrückung und eine schreckliche Zeit. Um 700 vor Christus ist das geschehen. Circa 100 Jahre später, ein bisschen mehr, 150 Jahre später, geschieht das Gleiche mit dem Südreich. Als erstes ging das Nordreich ins Exil, später auch das Südreich. Und die Geschichte hatten wir uns genauer angeschaut in der Bibelstunde letzter Zeit. Dass Gott auch irgendwann einen Schlussstrich zieht und sagt, es reicht langsam. Leider muss ich jetzt einen Schlussstrich setzen. Ihr wollt nicht hören. Ihr habt euch für euren Weg entschieden und von daher müsst auch ihr in die Gefangenschaft, ins Exil. Und in dieser Zeit des Exils, des Getrenntseins seiner Identität, des Getrenntseins seiner alten Heimat, des Getrenntseins seiner, ich sag mal, hebräischen Wurzeln, fängt Gott an zu arbeiten. Ja, und wenn du wirklich verstehst, dass Gott jetzt sein Gericht gesprochen hat, wenn Menschen wirklich verstanden haben, ich werde jetzt dafür gerichtet, dass ich wirklich, wirklich gegen Gott gehandelt habe, ich habe es wirklich weit getrieben, dann darf es Zeiten der Einsicht geben. Und das ist beim Volk Israel phasenweise geschehen, dass Menschen verstanden haben, wir haben uns Gott gegenüber versündigt. Wir haben die Reißleine strapaziert. Wir haben die Gnade aufs Spiel gesetzt. Und so fängt Gott an, da im Exil Dinge vorzubereiten, die Menschenherzen zu bewegen, sodass sie Buße tun, dass viele von ihnen vom Götzendienst abkehren. Und in dieser Zeit entsteht nochmal ihr Rückbesinnen auf folgendes Glaubensbekenntnis. Es entstammt der 5. Buch Mose, wo Gott dem Volk ja die Gebote gegeben hat. Und so heißt es in 5. Buch Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Das wird zu ihrem Glaubensbekenntnis, dieses Schma Israel. Höre Israel, Gott, Jahwe, ist Gott allein. Die Zeiten des Götzendienstes möchten wir dauerhaft hinter uns lassen, weil wir verstanden haben, der Gott Jahwe ist Gott allein. Und so findet im Volk Israel diese gewisse Erneuerung statt. Aber auch die bleibt leider nicht permanent. Auch da schleichen sich Dinge rein, wie es immer wieder leider auch in unserem Leben so ist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Das Südreich durfte zurück, das Südreich wurde zurückgeführt und durfte den Tempel wieder aufbauen, später auch, also den Opferdienst wieder einführen, einen Tempel aufbauen, nicht mehr so einen schönen wie von Salomo, aber ein Tempel, der errichtet worden ist. Und so haben sie wieder Gott angefangen zu suchen. Aber den letzten Propheten, den Gott schickte, war Maleachi. Und dann entsteht eine 400-jährige Ruhezeit, wenn man so will. Kein Prophet, der mehr im Namen Gottes sprach. Eine Zeit vielleicht der Orientierungslosigkeit, wo das Volk Israel nicht mehr wusste, wo sind wir, wo ist Gott? Existiert er immer noch oder hat er sich uns aufgegeben? Hat er uns aufgegeben? Hat er uns vergessen? Und das ist die Zeit, in dieser fragenden Zeit, die ja kurz vor Weihnachten, in der Zeit, wo Jesus auf die Welt kommen wird. Politisch, gesellschaftlich ist einiges passiert. Die griechische Herrschaft ist aufgekommen, ja, als griechische Weltherrschaft. Später wird sie abgelöst von der römischen. Und in der Zeit ist wirklich viel passiert. Landstraßen werden gebaut, Verbindungsstraßen über verschiedene Länder hinweg um den ganzen Mittelmeerraum. Die Handelssprache wird griechisch, sodass man sich weltweit verständigen kann. Und in all dem merken wir, Gott bereitet die Welt auf seine Ankunft vor. Politisch und gesellschaftlich. Und da werden wir in der nächsten Predigt drauf eingehen, wie Gott es wunderbar vorbereitet hat. Warum genau Jesus in der Zeit kommt, in der er gekommen ist. Und so erfüllt sich mehr und mehr das Versprechen, dass Gott seinen Versprochenen schickt. Den er von den ersten Seiten an der Bibel an verheißen hat. Und das ganze Alte Testament zeigt auf, Jesus wird vorbereitet. Der Messias wird kommen. Der verheißene Retterkönig wird kommen. Und so gab es auch in dieser stillen Zeit von diesen 400 Jahren Menschen, die gewartet haben. Die auf folgende Verheißung vertraut haben. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus mir soll hervorkommen der Herrscher über Israel. Entschuldigung, aber aus dir soll mir herauskommen, der Herrscher über Israel werden soll. Dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Das heißt, die wahren Gläubigen des Volkes Israel wussten, es wird ein Retter kommen. Unabhängig der politischen Situation, unabhängig der geografischen Situation. Selbst im Exil hatten sie die Hoffnung zum Teil nicht aufgegeben. Es gab Menschen, die weiterhin auf das Wort Gottes vertraut haben. Und die Frage lautet auch heute, wem vertraue ich? Wem schenke ich die Verehrung meines Lebens? Das Volk Israel musste gewisse Dinge schmerzhaft erfahren. Wo Gott aber als liebevoller Vater immer wieder deutlich machen möchte, du darfst mir vertrauen. Du kannst mir vertrauen wie ein Kind. Du weißt doch, dass ich dich führe. Und auch wir heute sind herausgefordert, immer wieder zu prüfen und zu reflektieren, wem oder was schenke ich wirklich Vertrauen? Ist es wirklich der Herr? Ist es wirklich Christus allein und sein Wort? Reicht dir Christus aus? Oder fängst du an, Dinge hinzuzutun oder Dinge wegzunehmen? Denn in diese Gefahr sind die Menschen der Zeit auch in diesen 400 Jahren stille Zeit gekommen. Da ist die Gruppe der Sadduzäer entstanden, die sich mit dem, das jüdische, israelische mit dem griechischen vermischt haben und die gewisse Dinge aus der Bibel einfach weggenommen haben. Und sagten, das ist zu viel, das ist too much, wir bauen uns unseren Gott. Gewissermaßen immer noch der Gott Israels, aber auf meine Art und Weise. Eine Gegenposition, die entstanden ist, das waren die Pharisäer, die ganz klar diese griechische Kultur ausmerzen wollten, die wieder gewissermaßen zurück zum Wort gegangen sind, aber sagten, dass es nicht nochmal passiert, bauen wir uns Schranken drumherum. Das heißt, sie haben das Wort Gottes genommen und Dinge hinzugefügt und mehr gar nicht gemerkt, dass das ihr Gottesbild war. Und genau da ist Jesus dann als Sohn Gottes ja selber immer wieder angeeckt, weil die Menschen wieder so weit weg waren von Gott selbst. Und das ist das Problem, wenn wir Dinge wegnehmen oder Dinge hinzufügen. Wir entfremden uns von Gott. Und die Frage ist, ist dir Gott genug? Ist dir Christus genug? Ist Christus auch dein Retter? Dein Fundament, auf dem du dein Leben gestaltest und aufbaust? Bewahre uns der Herr vor einer falschen Verehrung, falscher Dinge, Götzen, die sich in unser Leben hineinschleichen. Und die Frage, gibt es Hoffnung, die wir gelesen haben, lautet ganz deutlich, ja. Das Exil war nämlich nicht das Ende. Gott hat sie herausgeführt und das Volk vorbereitet für seinen Rettern, für seinen Rettungsplan. Amen. Amen. Ich würde gerne beten, steht gerne auf, wenn es geht. Himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar, dass du ein redender Gott bist. Danke, dass du dich auch uns heute immer wieder offenbarst. Nicht, dass wir über dich staunen, nicht damit wir nur von dir begeistert sind, sondern vielmehr, dass wir umkehren. Dass wir unser altes Leben zurücklassen, unsere alten Götzen, unsere falschen Götzen, unser falsches Lebenshaus abreißen, unsere falschen Ideale, unsere falschen Vorstellungen, Herr, um dir zu folgen. Danke, dass du dich Elia so wunderbar offenbart hast und dem Volk, um deutlich zu machen, dass du Rettung bringst, um deutlich zu machen, dass du die Wahrheit bist. Danke, Herr, dass wir dich kennenlernen dürfen, mehr und mehr. Danke, dass wir in deinem Wort deinen Ratschluss verstehen, deinen Plan, uns Rettung zu bringen durch deinen Sohn Jesus Christus. Und so freuen wir uns so sehr auf Weihnachten, weil uns da bewusst wird, dass du als Retter auf diese Erde kommst. Danke, dass du für mich persönlich Rettung gebracht hast, dass du mich herausziehst aus diesem Schlamm der Sünde, aus meiner Verdorbenheit. Danke, dass du es für jeden von uns tust. Herr, schenk uns ein Herz, das dich sieht, ein Herz, das dich wahrnimmt. Öffne unsere Herzen, dass wir verstehen, dass du allein Wahrheit bist und dass du alleine genügst. Das bekennen wir, du alleine genügst. Und wir sind dir so dankbar, dass du uns deinen Sohn auf die Erde gebracht hast, dass du durch deinen Geist in uns lebst und wirkst. Und danke für dein Wort, das du uns hinterlassen hast. Dir allein geben wir alle Ehre und wir möchten dich alleine verehren. Amen.